Ein katholischer Pfarrer und ein evangelischer Pastor haben sich die Köpfe heiß geredet über die verschiedensten theologischen Ansichten, die zwischen ihnen unterschiedlich waren, haben heiß diskutiert hin und her. Und schließlich hat der katholische Priester gesagt, hören wir auf zu streiten. Wir dienen doch beide denselben Herrn. Sie auf ihre Art und Weise und ich auf die seine. Nun, letzte Woche habe ich über den letzten Abschnitt vom 1. Korintherbrief, Kapitel 11, gepredigt, wo es ums Abendmahl geht. Und das Abendmahl ist einer von den, sagen wir, klassischen Streitpunkten zwischen den Kirchen. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das richtig gemacht? Wie wird das richtig verwaltet? Aber seien wir ehrlich, es gibt so viel mehr. So viel mehr, worüber wir uns streiten und das auch immer wieder tun. Und man merkt, dass diese Streitigkeiten schon sehr, sehr früh angefangen haben. Nun, die Auseinandersetzung, die zu der Etablierung der verschiedensten Konfessionen geführt haben, die sind vielleicht erst später gekommen. Aber schon sehr früh in der Christenheit, also im Neuen Testament, finden wir ganz deutlich, dass es verschiedenste Punkte gegeben hat, über denen sie sich teilweise sehr heftig auseinandergesetzt haben. Und im 1. Korintherbrief ist es besonders interessant, weil wir den Eindruck da bekommen, dass diese Gemeinde einen Brief an Paulus geschrieben hat und gefragt hat, wie ist es damit? Wie gehen wir damit um? Wie sollen wir das denn sehen? Nun, leider ist dieser Brief von der Gemeinde an Paulus uns nicht erhalten geblieben. Aber von Paulus Schreiben im 1. Korinther bekommen wir so ein bisschen einen Einblick, was für Dinge es waren, die sie bewegt haben. Und im 1. Korintherbrief hatte er schon Themen wie Ehe, Ehescheidung, christliche Freiheit, Gottesdienst und eben auch Abendmahl schon angesprochen. Und diese Reihe, die jetzt so in den Anfängen ist, diese Predigtreihe, geht es eben in den nächsten großen Themenkomplex, den Paulus ansprechen möchte, und das sind die Geistesgaben. Ich lese jetzt aus 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 7. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Wie ich schon gesagt habe, Paulus scheint hier auf eine Frage der Gemeinde darauf einzugehen. Wir wissen nicht ganz genau, wie diese Frage formuliert war. Aber er spricht Verschiedenes an, was auch für uns heute noch ganz relevant ist. Nun, es ist eine kleine Tücke in diesem Text. Ganz zum Beginn haben die meisten Übersetzungen sowas Ähnliches wie über die Gaben des Geistes. Und zum nächsten Folie. Und die Elberfelder Übersetzung hat zum Beispiel, was aber die geistlichen und den Gaben in Klammern gesetzt betrifft. Das hängt damit zusammen, also im Urtext werden Gaben an dieser Stelle nicht explizit benannt. Paulus sagt, über die geistlichen will ich euch nicht im Unklaren lassen. Leider bleiben wir ein bisschen im Unklaren darüber, weil von der Grammatik her ist es nicht eindeutig zu erkennen. Spricht er hier von geistlichen Gaben in diesem bestimmten Satz oder spricht er von geistlichen Menschen? Nun, von dem größeren Zusammenhang haben die meisten Übersetzer sich für die Gaben entschieden. Und das kann es auch durchaus sein, dass er sagt, über die geistlichen Gaben will ich euch nicht im Unklaren lassen. Aber diese andere Übersetzungsmöglichkeit bringt uns auf etwas, was auch bedeutend ist für diesen größeren Abschnitt. Also wenn er sagt, über die geistlichen Menschen will ich euch nicht im Unklaren lassen, würde er nicht meinen, über die Pastoren. Wir würden heutzutage sagen, also die Geistlichen haben sich zum ökumenischen Gottesdienst getroffen oder sowas. Und wir reden dann von den verschiedenen Pastoren, von den verschiedenen Kirchen. Allerdings wäre das nicht das, was Paulus hier gemeint hätte, sondern wir müssen verstehen, dass die verschiedensten Religionen haben auch immer wieder ekstatische Erfahrungen gab, beziehungsweise Personen in ihren Kreisen, die ekstatische Erfahrungen gehabt haben. Sie sind in Zuckungen geraten, sie haben angefangen, ganz ekstatisch zu reden oder andere sehr auffällige Phänomene sind da passiert. Und diese Menschen wurden als besonders geistlich angesehen, dass die irgendwie einen ganz besonderen Draht zu dem Übernatürlichen hätten. Und weil es das auch in dem Heidentum gegeben hat, scheint auch die Situation in Korinth gewesen zu sein, dass manche Leute sich als die Geistlichen, also die besonders Geistesbegabten gesehen haben, weil sie ganz bestimmte Dinge machen konnten, die manche andere vielleicht nicht machen konnten. Aber der christliche Glaube war ganz anders in der Hinsicht, dass, und wie Paulus es auch gepredigt hat, alle Christen haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann sich auch äußern in Gaben, die wir etwas mehr als normal sehen. Ich meine wirklich, jemand, der die Gabe der Lehre hat, können viele Leute lehren, ne? Also wie unterscheidet man das, wenn es eine Geistesgabe ist, von einem normalen Lehrer? Das ist nicht so auffällig. Aber wenn jemand in Zungen spricht, oh, das fällt auf. Das merken die Leute. Wenn jemand plötzlich anfängt, in einer Sprache zu sprechen, die sie nie gelernt haben, beeindruckend. Und ich meine, die Gabe der Zungensprache ist im christlichen Glauben bestens belegt zu Pfingsten. Das war das Erste, was den Menschen aufgefallen ist, dass diese Leute in Sprachen gesprochen haben und jeder aus diesen verschiedensten Ländern hat das in seiner Sprache verstanden. Wenn man durch die Apostelgeschichte liest, findet man, dass sehr häufig, wenn es hieß, dass der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist, dass sie dann in Zungen gesprochen haben, also in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Aber dann kommen die Fragen auf. Sind Zungen immer bekannte, also menschliche Sprachen, oder können sie auch nichtmenschliche Sprachen, vielleicht eine Art Sprache der Engel sein? Reden alle, die den Heiligen Geist bekommen, in Zungen? Also weiß man eigentlich nur, dass man den Heiligen Geist hat, wenn man in Zungen gesprochen hat? Und ist die Zungensprache geistlicher, also besser als andere Gaben? Und das sind Fragen, die die Gemeinde in Korinth damals bewegt haben. Und das sind Fragen, die viele Christen bis zu dem heutigen Tag sehr bewegen. Aber Paulus, es ist wirklich spannend zu merken, wie er hier gerade zum Beginn von dieser längeren Ausführung, die er macht über die Kapitel 12, 13 und 14, er steigt nicht einfach ein und sagt, Zungensprache so und so, Prophetie so und so und diese Gaben so und so, sondern er will ein festes Fundament legen, um das Grundlegende deutlich zu machen, bevor er anfängt, über diese verschiedenen Gaben zu sprechen. Und es ist das Fundament, das er schon durch den gesamten Brief gelegt hat. Denn immer und immer wieder, wenn man durch den ersten Korintherbrief, aber auch die andere Paulus-Schriften liest, betont er immer wieder die Einheit. Die Einheit Gottes, und dass es bedeutend ist, von größter Bedeutung ist, dass die Gemeinde in Einheit agiert und lebt. Und dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, dass wir uns nicht spalten lassen über diese verschiedenen Fragen, die aufkommen. Deswegen sagt er auch im Vers 3, darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Nun, manches von diesem Vers mag uns ziemlich, also ja, wir denken, na klar, also keiner, der aus dem Geist Gottes redet, wird sagen, Jesus sei verflucht. Der Heilige Geist Gottes wird Jesus nicht verfluchen. Das ist ja klar. Aber, also, wir finden das ganz selbstverständlich. Aber Paulus, es kann sein, dass er auf etwas hinweist hier, was für die korinthische Situation wirklich bedeutend gewesen sein kann. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht genau, wie die Situation in Korinth war, ob sie verfolgt wurden oder ob sie ein bisschen in Ruhe gelassen wurden. Von späteren Zeiten wissen wir ganz genau, dass Christen immer wieder aufgefordert wurden, Jesus zu verfluchen, weil sie diese Christen loswerden wollten, und Leute wurden verhaftet. Sie wurden aufgefordert, Jesus zu verfluchen. Manche haben das getan, andere haben es eben nicht getan und haben das mit ihrem Leben bezahlt. Nun, zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Hinweise, dass es groß angelegte, koordinierte Verfolgungen gegeben hätte. Aber der Druck wird schon da gewesen sein, weil der christliche Glaube anders war und ist als die anderen Glaubensrichtungen. Es lässt sich nicht so in den üblichen Schema hineinpressen. Und wenn Paulus sagt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er sagt das durch den Heiligen Geist, das ist auch ganz bedeutend, weil auch schon zu dieser Zeit war es üblich, dass Leute gesagt haben, der Kaiser ist Herr. Und mit dieser Aussage, wer Herr ist, da ist etwas ganz dezidiertes, explizites, starkes ausgesagt worden. Wer Herr ist, ist die letzte Instanz. Er hat das letzte Wort. Er hat das absolute Sagen. Der Kaiser wollte das für sich beanspruchen, und Christen haben gesagt, Jesus ist Herr. Aber das hat automatisch den Umkehrschluss mit sich gebracht, dass der Kaiser nicht der Herr ist. Also es war schon eine sehr brisante politische Aussage. Nun, wir leben ganz vergnügt mit unserer Trennung zwischen Kirche und Staat. Allerdings müssen wir erkennen, dieser Gedanke, diese Idee der Trennung zwischen Kirche und Staat ist höchstens 300 Jahre alt. Der erste Korintherbrief wurde vor über 1900 Jahren geschrieben. Eine Trennung zwischen Kirche und Staat gab es in ihrem Denken nicht. Diese Dinge waren immer integral miteinander verwoben. Von daher zu sagen, Jesus ist Herr, war eine höchst politische Aussage. Und ich weiß, wir würden dann heute sagen wollen, naja gut, der Kaiser war der politische Herr, Jesus war der geistliche Herr, wir trennen das so schön wieder. Eine Trennung zwischen Kirche und Staat kannten sie nicht, war für ihr Denken völlig fremd. Und zu sagen, Jesus ist Herr, ist zu sagen, er ist in allem die höchste Instanz. Er hat in allem das letzte Wort. Ich möchte jetzt zu den Versen 4 bis 6 kommen und noch kurz da was ganz Wesentliches, auf etwas ganz Wesentliches hinweisen. Ich lese diese Verse nochmal. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedenste Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Wir haben vorhin den Hinweis bekommen, dass wir uns in diese sehr ausgedehnte Zeit des Kirchenjahres namens Trinitatis befinden. Der Begriff Trinität kommt in der Bibel zwar nicht vor, aber der Gedanke, was dieser Begriff zusammenfasst, finden wir immer wieder. Und hier ist ein ganz, ganz klarer Fall davon. Es gibt verschiedene Gaben, verschiedene Dienste, verschiedene Kräfte, aber nur den einen Geist, der Heilige Geist Gottes. Nur den einen Herrn. Jesus ist Herr, war das früheste christliche Glaubensbekenntnis, wie wir es eben vom Vers 3 gehört haben. War eine sehr stark politische Aussage. Also, wenn hier vom Herrn gesprochen wird, ist besonders der Bezug auf Jesus, wird da deutlich. Und nur den einen Gott. Gott, der Vater von Jesus Christus, der uns auch den Heiligen Geist gibt. Paulus weist darauf hin, es gibt die verschiedenen Kräfte, die verschiedenen Dienste, die verschiedenen Gaben, aber es gibt nur den einen Gott. Und er lässt sich nicht auseinanderdividieren, um die verschiedenen Personen gegeneinander auszuspielen, sondern vielmehr, er ruft uns auf, Einheit zu praktizieren, in Einheit zu leben, um ihn, um sein Wesen in diese Welt hineinzuspiegeln. Nun freilich, man mag fragen, mit den ganzen unterschiedlichen Meinungen und Ansichten und Standpunkten, die schon in unserer Gemeinde vertreten sind, klingt das schon fast utopisch, ganz von den verschiedensten Konfessionen zu schweigen. Wie soll das denn gehen? Ich möchte behaupten, Einheit bedeutet nicht, dass wir alle gleich aussehen. Also, dass wir alle nur so denken. Dass wir alle gleichgeschaltet werden. Sondern das ist gerade, ich finde, eine Schönheit daran, auch wenn eine große Herausforderung an uns, auch in unserer Unterschiedlichkeit, mit unseren unterschiedlichen Ansichten, die Einheit zu wahren, zu erkennen, dass wir in Jesus Christus eins sind. Er allein ist der Herr und ihm folgen wir, ihm dienen wir. Ich habe mal eine schöne Geschichte gefunden über einen Mann namens Joe. Joe war lange Zeit seines Lebens Alkoholiker gewesen, aber er ist in eine Bahnhofsmission gekommen und hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Er ist nüchtern geworden und er fing an, in dieser Bahnhofsmission mitzuarbeiten und Joe war wirklich ein ganz treuer Diener. Er scheute sich vor keiner Drecksarbeit. Er hatte verschiedentlich Leute, die völlig verdreckt waren, die sich also zur Bewusstlosigkeit versoffen hatten. Er hat die genommen, er hat die gewaschen, er hat die in ein Bett gelegt, er hat ihnen geholfen. Und eines Abends, nachdem der Pastor von dieser Bahnhofsmission seine Predigt gehalten hatte vor seiner üblichen Gemeinde, ist ein Mann nach vorne gekommen, Tränen überströmt und hat gesagt, ich muss mich ändern, ich brauche eine Erneuerung. Herr, mach mich wie Joe, mach mich wie Joe. Und der Pastor hat ihn freundlich darauf hingewiesen, er soll lieber beten, Herr, mach mich wie Jesus. Und dieser Mann guckt den Pastor ganz verdutzt an und sagt, ist Jesus wie Joe? Nun, wir hier würden wahrscheinlich auch gerade sagen, es sollte heißen, mach mich wie Jesus. Aber weißt du, manche Leute in unserer Welt, sie wissen noch nichts mit dem Namen Jesus wirklich anzufangen. Die wissen nicht, wie Jesus ist. Aber wen sehen sie? Sie sehen uns. Und es ist unsere Aufgabe. Wir sind dazu berufen, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit und Gottes Gnade in diese Welt hineinzuspiegeln. Die Leute kennen Jesus vielleicht noch nicht, aber sie kennen dich. Sehen sie Jesus? Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Nach dem Segensgebet möchte ich ein paar Bekanntmachungen weitergeben. Allmächtiger Herr, ich danke dir, dass wir diese Zeit zusammen haben, um deinen Namen zu loben, zu preisen, uns gegenseitig zu ermutigen und uns von dir stärken zu lassen. Und Herr, ich bitte dich, geh du mit uns in diesen Tag und in diese Woche hinein. Gebrauche du uns, Herr, um deinen Namen zu verherrlichen. Stärke du uns durch deine Güte, leite du uns mit deinem Licht. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.